es Magazine.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Bobby did loin de yo. Who de? Who de? Loin de. Ah, Bobby did loin de yo. Who de? Ah, loin. Bobby did de. Ah, Bobby did loin de yo. Who de? Ah, Bobby did
Guten Morgen, nicht ABC, FKK, nein, ABS Magazin. Da sind wir wieder jeden Mittwoch 16 Uhr auf Radio X.
Aus Studio 1, live für euch. Studio 1 hört sich gut an, ne? Live aus Studio 1 für nicht euch zu Hause.
Und nicht Studio 2.
Ja, und außerdem begrüßen wir alle angeschlossenen Funkhäuser und Sendeanstalten, hat man früher gesagt. Andi, heute hier am, was haben wir heute, den 15., nein, den 10., 10.12.2017, 14.
Genau, und natürlich sitzt neben mir auch der Nils.
Ja, und du hast guten Morgen gesagt, bist du gerade erst aufgestanden?
Ja, also musste sagen, ich bin heute etwas schwer aus dem Bett gekommen, aber dafür umso fitter für die Sendung.
Gut, das, dann gleicht sich das ja aus, weil es wird, glaube ich, niemanden interessieren, aber ich bin schon seit 5 Uhr auf und als du gerade guten Morgen gesagt hast, habe ich innerlich guten Abend gesagt. Aber da sind wir für euch, ABS Magazin, Radix, und heute mit dem Versuch, mehrere Themen anzusprechen.
Genau, wir haben sozusagen eine kleine Überraschungssendung für euch geplant. Also, ihr dürft euch Überraschungen lassen. Ich sag jetzt einfach mal, Überraschung.
Oh, da freue ich mich aber schon drauf. Was für Überraschungen haben wir denn so?
Ja, also wir haben uns gedacht, wir werden heute uns mal speziell einmal über eine Demonstration oder über eine Schülerdemonstration, die jetzt am Freitag stattfinden wird, kurz unterhalten. Aber dann schon überschwenken auf Zentralamerika, über das Polizeikommen zwischen Mexiko und Deutschland und aber auch über eine Karawane, die es in Zentralmexiko geben wird.
Das wird dann die nächste Stunde füllen. Mexiko, warum interessiert uns das hier bei ABS? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass du irgendwie mit Mexiko mal unterwegs warst in Mexiko. Da haben wir sogar eine Sendung, meine ich mal, dazu gemacht. Mensch, was einem so alles einfällt, wenn man hier im Studio sitzt. Und da ist die Affinität zu Mexiko recht groß bei dir.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja sozusagen unser
Mann für Mexiko.
Ja, Mann für Mexiko, ja. Ja,
der Hombre por Mexico. Oder irgendwie so. Ja, aber dann geben wir uns jetzt gerade noch mal kurz den letzten Takten von Trio Hatala hin und melden uns dann gleich wieder, ja?
Ich sehe gerade auf dem Bildschirm. Halalala.
Das war jetzt zum Ende hin dann doch noch mal richtig treibend. Ja, erstes Thema.
Genau, also da
hatten wir eigentlich einen Gast aversiert.
Ja, aber der ist
Gast,
jetzt unsichtbar. Gästin
ist irgendwie noch nicht da. Und wir müssen jetzt einfach mal dann improvisieren, damit wir das Thema machen wollen.
Genau, also am nächsten Freitag, wir dürfen ja selber ja nicht für Demos aufrufen, aber es gibt eine Veranstaltung.
Also eine Initiative in Frankfurt.
Genau.
Sag mal, von was für Menschen das ist.
Das sind von Schülerinnen, Auszubildenden und Studierenden aus Frankfurt. Die haben sich gemeinsam organisiert und da gibt es eine Demo jetzt an diesem Freitag, dem 12.12. um 18 Uhr in Bornheim Mitte. Und da wird eingeladen, dass das Thema ist halt Geflüchtete. Es geht um die Änderung des deutschen Asylrechts und aber auch um die Rechte von, also um die Rechte für Flüchtlinge, Immigranten hier in Deutschland.
Und dann fallen so Begriffe wie Residenzpflicht. Ihr habt ja vielleicht in den Medien gehört, dass die Residenzpflicht jetzt in Hessen gelockert werden soll, überhaupt bundesweit.
Aber vielleicht magst du ja mal kurz erklären, was für die Hörer, was ist denn Residenzpflicht?
Ja, die Residenzpflicht ist die Pflicht der Asylbewerber, an den Orten, an denen ihr Asylverfahren behandelt wird, zu verweilen. Wir dürfen also nicht ohne Erlaubnis innerhalb der Bundesrepublik reisen, auch nicht in eine andere Stadt oder ein anderes Bundesland. Und diese Residenzpflicht soll aufgehoben werden. Aber, und da kommt der Pferdefuß, nicht für die Leute, denen man sagt, okay, ihr seid im Asylverfahren, ihr könnt euch versuchen, hier euer Leben aufzubauen. Nein, es wird noch eine, ich glaube, 18-monatige Sperrfrist eingebaut. Also 18 Monate muss man durchhalten, irgendwo in einer Einrichtung und darauf warten, dass man sein Leben selbst in die Hand nehmen darf, reisen darf, Bürgerrechte wahrnehmen kann. Dafür hatten wir auch schon öfters darüber berichtet, da gab es auch den Marsch auf Brüssel. Und also ich denke, das ist die Residenzpflicht und entgegen dem, was in den Medien gesagt wird, sie ist nicht weggefallen, sondern sie hat sich nur verkürzt.
Genau. Und das ist ja eine der vielen Themen, was ja die Flüchtlingsproblematik ja beschäftigt oder was das Problem an sich ja ist. Da gibt es ja mehrere Probleme auch mit den Unterkünften.
Und Lebensstandard zum Beispiel.
Genau.
Der muss ermöglicht werden. Und aber es ist so eine Initiative, die sagen, für eine solidarische Gesellschaft müsste man einstehen. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir hier immer behaupten. Und die findet in Bornheim statt, Bornheim Mitte.
Genau, ja. Und das ist, wie gesagt, sind das Studierende und vor allem Schülerinnen, die aus dem gymnasialen Bereich, die diese Demonstrationen organisieren und die sind froh, wenn da ein paar Leute hinkommen.
Und die haben eigentlich auch hier nochmal auf ihrer Seite ein Statement abgegeben, was man vielleicht gerade nochmal so anstelle des Gastes, der Gästin, die jetzt nicht gekommen sind, auch nochmal sagen kann, was wir mit denen abgesprochen hatten auch.
Wir sind nicht damit einverstanden, in einer Gesellschaft, in der Menschen aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert werden und das, obwohl sie häufig von der Flucht und den individuellen Gründen für diese Hunger, Kriege, politische, religiöse und homophobe Verfolgung, Misshandlung, Vergewaltigung etc. traumatisiert sind, möchten wir nicht leben. Niemand flüchtet freiwillig. Diese Demonstration reiht sich in eine vielfältige von Aktionen, die sich gegen diese Verhältnisse wehren. Selbstorganisierter Widerstand von Refugees weltweit, Schulstreiks in Hamburg und Berlin, Demonstrationen und Verhinderungen von Abschiebungen.
Ja, und unserer Information nach soll das am 12.12. in Bornheim durchgeführt werden. Um 18 Uhr beginnt das.
Genau, eine richtige Internetseite haben die nicht. Das sind, wie gesagt,
die verweisen können, ja. Das sind halt Schüler.
Genau, das sind halt Schüler und
die Schüler und die Studenten, ja, die haben meine Internetseite. Die müssten eigentlich eine haben. Nein, aber denke, darauf kommt es auch nicht an. Und man muss auch nicht immer dieses Medium bemühen.
Genau.
Um zu kommunizieren. Ja, schade, dass jetzt niemand von den Herrschaften da war. Aber wahrscheinlich liegt das daran, wenn es Schüler, Auszubildende und Studenten sind, dann sind die jetzt am Arbeiten, am Ausbildung machen oder am Studieren. Ja, oder kommen gerade von dort. Dann denke ich, ist das erstmal so, wo man einen Haken hintermacht.
Wo kann man einen Haken?
So. Abgehakt, ja. Sehr gut. Ja, nächstes Thema?
Nächstes Thema ist Polizeiabkommen und da würde ich gerne dazu einen kleinen Radiobeitrag hören von Radio Blau. Die haben da nämlich ein sehr interessantes Interview geführt und da hören wir jetzt mal rein. Das geht 11 Minuten, ist aber recht interessant.
Moment, da läuft im Hintergrund, läuft noch. Oh je, das ist die moderne Technik hier. Im Hintergrund läuft ja noch. Deswegen warte bitte noch eine Sekunde. Ja, liebe Zuhörer, das ist live Studio 1, live aus Studio 1 bei Radio X. Und jetzt geht der Beitrag, der angekündigte, dann hoffentlich auch los, wenn mein Gerät hier endlich die Klappe hält. Oh Gott, peinlich. Aber ihr wisst ja, das ist sozusagen die
ultimative
Technik-Show hier bei Radio X, das ARS-Magazin.
Und von der mexikanischen Menschenrechtskoordination. Wie schon angekündigt, sollst du ein bisschen was zum derzeitigen oder zur derzeitigen Aktion gegen das Polizeiabkommen zwischen Mexiko und Deutschland erzählen. Aber zuerst einmal, das ist ja bereits seit längerem geplant. Also erklär doch nochmal kurz, was soll dieses Abkommen eigentlich genau beinhalten?
Das Abkommen selbst ist eigentlich ein Routineabkommen, das Deutschland mit anderen repressiven Staaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien auch schon abgeschlossen hat. Das ist ein Standardtext zum Austausch von zum Teil von personenbezogenen Daten und angeblich zur Bekämpfung der Drogenkriminalität. Wir sind vor allen Dingen deswegen dagegen, weil das Abkommen von der mexikanischen Regierung ersucht wurde oder vorgeschlagen wurde. Und wir der Meinung sind, dass Mexiko versucht, sich damit außenpolitisch zu brüsten, dass es in der Lage ist, mit Deutschland und mit Staaten in Europa Abkommen abzuschließen.
Okay, und vielleicht erzählst du nochmal, also das geht ja medial auch gerade rum, dass in Mexiko-Stadt große Proteste sind, warum das so verkehrt ist. Also na klar, weiß man irgendwie, in Mexiko, da wird nicht alles eingehalten, aber was läuft da gerade konkret? Mhm.
Dazu ist zu sagen, dass wir als Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko schon im Januar 2012 ein Positionspapier veröffentlicht haben, was sich gegen dieses Abkommen richtet. Der Widerstand dagegen existiert also schon länger als die aktuellen und sehr tragischen Ereignisse. Und es ist natürlich hervorzuheben, dass diese Ereignisse, die Medien erreicht haben, dass diese Ereignisse auch besonders dramatisch sind. Die einen oder die anderen werden sich erinnern, dass im September ein Bus mit Studenten von der lokalen Polizei im Bundesstaat Guerrero umstellt worden ist. Eine Reihe von Studenten festgenommen worden, 6 Studenten, das heißt genau gesagt 3 Studenten und 3 weitere dort Anwesende, unmittelbar bei der Eroberung des Busses durch die Polizei erschossen worden sind und 43 Studenten praktisch verschwunden sind, nachdem sie von der Polizei festgenommen wurden und vermutlich Drogenbanden übergeben wurden. Das sind, wie gesagt, dramatische Ereignisse, aber in Mexiko gibt es Zehntausende von Verschwundenen seit Beginn dieses sogenannten Krieges gegen die Drogenkriminalität, der vom vorherigen Präsidenten im Jahr 2006 ausgerufen wurde. Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber die häufigst genannte Schätzung ist, dass seitdem 26.000 Menschen verschwunden sind. Es sind 70.000, 80.000 Menschen in diesem Drogenkrieg getötet worden. Es hat im August diesen Jahres die extralegale Hinrichtung, also die Exekution von unbewaffneten Drogenverdächtigen, aber eben unbewaffneten, durch die Armee stattgefunden. Also diese Liste ließe sich endlos fortsetzen und das ist der Grund, warum wir der Ansicht sind, dass Mexiko kein Partner für eine Polizeizusammenarbeit ist und eigentlich auch kein Partner für eine Handelsbeziehung.
Du hast gesagt, ihr versucht schon seit 2012 dagegen vorzugehen. Also ehrlich gesagt ist mir dieses Abkommen auch noch nie untergekommen. Es ist ja gerade auch so Teaser, TTIP, gerade mal so an die Oberfläche gespült worden. Was habt ihr seit 2012 versucht? Also auf welchen Wegen versucht ihr da Leute zu sensibilisieren oder konkret das zu verhindern?
Wir haben das im Menschenrechtsausschuss des Bundestages vorgestellt. Wir haben mit der deutsch-mexikanischen Parlamentariergruppe gesprochen. Das Abkommen ist, wie gesagt, seit langer Zeit in Verhandlung. Das wurde im Mai 2011 vom damaligen Außenminister Westerwelle und dem damaligen Bundespräsidenten bei Mexiko-Besuchen erstmalig öffentlich bekannt gegeben und genannt. Seitdem sind wir eigentlich dagegen, aber es ist eben ein relativ niederschwelliges Abkommen im Vergleich zu TTIP oder auch im Vergleich zu dem Freihandelsabkommen, was die Europäische Union mit Mexiko im Jahr 2000 abgeschlossen hat. Trotzdem sind wir dagegen und haben auch mit dem zuständigen Referatsleiter im Innenministerium gesprochen. Wir haben unsere Argumente vorgetragen. Und die stereotype Antwort der Bundesregierung und ihrer Institutionen ist zweierlei. Punkt 1, Mexiko sei auf dem Wege der Besserung. Sprich, man solle ihm den, was man im Englischen the benefit of the doubt gibt, nennt, geben. Das ist also das eine, dass Mexiko Weltmeister ist im Erfinden von Regelungen, die in der Praxis nicht umgesetzt werden oder im Beschreiben von Papier. Mexiko war eines der ersten Länder, was im Jahr 1987 die Anti-Folter-Konvention der UNO ratifiziert hat. Trotzdem ist bis zum heutigen Tag Folter in Polizeigefängnissen gang und gäbe und Folter wird weiterhin, also unter Folter erzwungene Geständnisse werden weiterhin in Mexiko von Gerichten als Beweismittel anerkannt. Oftmals ist es das einzige Beweismittel, das ein Geständnis vorliegt. Mhm. Und derlei Scheinübungen ließen sich also weiter aufzählen. Es gibt ein hohes Maß an Straflosigkeit. Es werden nur ungefähr 2% aller Straftaten in Mexiko aufgeklärt. Das ist erstmal das eine, was vor allen Dingen zum Ausdruck bringt, welches Vertrauen bzw. Misstrauen die Bevölkerung gegenüber ihren Sicherheitskräften hat. Und es gibt zahlreiche Beispiele für falsche Beschuldigungen sozialer Aktivisten, von Menschenrechtsverteidigern, die unter erfundenen Vorwürfen inhaftiert worden sind, jahrelang im Gefängnis bleiben mussten und dann nur über sehr anstrengende und kräftezehrende Kampagnen wieder aus dem Gefängnis rausgekommen sind. Das ist die Situation in Mexiko und das ist der Grund, warum wir als Koordination ein Netzwerk von 14 Organisationen in Deutschland gegen dieses Polizeiabkommen sind. Mhm. Während Deutschland mit anderen Ländern ein solches Abkommen ungeschoren abgeschlossen hat, also ebenfalls repressiven Staaten, wie erwähnt, hat Mexiko nun mal eine relativ aktive Solidaritätsszene oder ziemlich aktive und diese Menschenrechtskoordination und dadurch geht das eben nicht einfach so durch, unbemerkt und im Bundestag mehr oder weniger durchgewunken, sondern wir versuchen da insbesondere jetzt die Medienaufmerksamkeit zu nutzen, um da tatsächlich vielleicht doch noch die Sache zu vereiteln.
Also gäbe es eine andere Form, die für euch tragbar wäre? Also es kann ja so eine Zusammenarbeit, ist die per se mit Mexiko schlecht, weil du wie gesagt, also weil es Folter gibt, weil ja, es eine große Verbindung gibt zwischen Mafia, Sicherheitsbehörden, Regierungen und so. Ist da per se die Zusammenarbeit schlecht oder könnte es nicht in anderer Form irgendwie auch nutzbar sein, falls es irgendwie zur Verbesserung der Situation vor Ort?
Die Frage ist leicht beantwortet. Wenn man ehrliche Absichten hätte gegen diese Korruption und Kriminalität was zu unternehmen, dann sollte man von deutscher Seite aus massiv in Untersuchung von Geldwäsche und Aufklärung von Geldwäsche investieren. Das ist aber etwas, wo Deutschland deutliche Defizite hat. Das ist auch international bekannt. Warum man da nicht mehr tut, lasse ich jetzt mal offen, aber das ist eine klare Alternative. Das andere ist, dass es Modelle gibt in Mexiko von Gemeindepolizei, Strukturen, die also von der Basis gewählt wurden und für ein relativ niedriges Kriminalitätsniveau sorgen, denen die Bevölkerung auch vertraut, wobei das unter den jetzt zugespitzten Verhältnissen des Drogenkrieges alles ein bisschen schwierig ist. Aber diese Gemeinde und diese Policía Comunitaria in einem Teil von dem Bundesstaat, der jetzt gerade in den Medien ist, in Guerrero, die gibt es seit vielen Jahren. Die wird auch von internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt, wie Peace Brigades International, die in Deutschland ihren Sitz in Hamburg haben. Es gibt also durchaus unterstützenswerte alternative Modelle.
Kommen wir zu eurer jetzt laufenden Aktion. Wie sieht die aus? Petitionsaktion?
Das ist eine Petitionsaktion, Online-Sammlung von Unterschriften, sowohl hier in Deutschland als auch in Mexiko. Es gibt also eine deutsche und eine spanischsprachige Website. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie lange wir die Aktion laufen lassen wollen. Wahrscheinlich bis Mitte Dezember. Mhm. Müssen wir aber auch ein bisschen sehen, wie die Unterschriften zusammenkommen. Auf der Website kann man sehen, dass dort gesagt wird, wir wollen 3000 Unterschriften zusammenbekommen. Für so ein spezielles Thema vielleicht keine schlechte Zahl. Wir hätten aber durchaus den Ehrgeiz, auch noch mehr Unterschriften zusammenzubekommen, die dann in einem öffentlichen Akt dem Innenministerium übergeben werden sollen.
Und also die
Website selber kann ich ja vielleicht langsam buchstabieren, in der Hoffnung, dass das über den Sender auch noch zu einer weiteren die Sendung jetzt noch zu einer weiteren Mobilisierung führt.
Ja,
www.kein-polizeiabkommen.de.
Mhm. Und auf eurer Seite kann man dann auch die jeweiligen Reaktionen der Politiker und alles zu aktuellen Infos verfolgen.
Also es gibt einen Blog, außer der eigentlichen Unterschriftenseite gibt es noch ein paar Unterseiten, die einmal erklären, warum wir die Aktion machen. Und zum anderen hat es in den letzten Tagen und Wochen zweimal in Fragestunden des Bundestages Anfragen an die Regierung gegeben. Es hat entsprechende Antworten aus dem Außenministerium gegeben, das sich dafür zuständig fühlt. Und diese Antworten vom Außenministerium werden entsprechend von uns kommentiert und mit den Realitäten oder die Realitäten in Mexiko dazu in Kontrast gesetzt.
Ja, das war Sergent Garcia mit Amor Pati.
Sergent oder
Sergent? Also
Sergent oder nein, heißt der Sergent?
Der heißt, also im Spanischen würde man das Sergent aussprechen, im Französischen Sergent oder
Sergent,
wahrscheinlich?
Ja.
Sergent. Also das ist übrigens Franzose mit irgendwie Mischung auch Argentinier. Also es ist spricht beide Sprachen.
Er spricht beide Sprachen.
Weltmusik. Ja,
wir spielen alles, Country und Western.
Genau.
Super. Und du bist ja des Spanischen mächtig. Was war der Inhalt des Liedes für diejenigen, die das Spanisch nicht so können?
Ja, im Endeffekt ging es halt auch, also es ging einmal auch so um so ein bisschen so Liebe halt, aber Liebe im revolutionären Sinne auch. Also es ging halt auch um Polizeirepression, Staatsrepression.
Ja.
Und dass man sich aber mit der Liebe da befreien kann.
Das ist ein bisschen so. Okay, ein schöner Entwurf.
Ja, die sind ja alle sehr romantisch. Was Lieder betrifft, so in Mexiko, also in Lateinamerika.
In Lateinamerika. Mexiko. Wir haben ja hier des Öfteren schon über Mexiko uns irgendwie, oder mit Mexiko beschäftigt.
Genau.
Warum machen wir das als Stadtmagazin? Was hat das Zusammenhang mit Frankfurt? Weil wir hier sind und uns das interessiert. Das ist der Zusammenhang für das Lokalradio.
Wir sind ja eine Weltstadt, deswegen beschäftigen wir uns ja auch mit Themen, die außerhalb, über die Grenzen von Frankfurt reichen.
Ja, die betreffen uns nämlich auch. Und dieses Interview, das wir übernommen haben, von wem haben wir das nochmal übernommen?
Genau, das haben wir übernommen von Radio Blau ist das. Genau, da haben wir ein Interview gehört von jemandem von der Menschenrechtskoordination und hat halt da nochmal die Situation von diesem Polizeiabkommen, da wurde ja eben gerade ja schon ausführlich darüber berichtet, von diesem Polizeiabkommen zwischen Mexiko und Deutschland, was es schon seit mehreren Jahren eigentlich ja schon in Verhandlungen ist. Und da hat von der Menschenrechtskoordination hat auf eine Seite hingewiesen, da wollen wir auch nochmal drauf hinweisen.
Genau.
kein-polizeiabkommen.de. Und dort kann man
Informationen nochmal gewinnen, aber vielleicht können wir so nochmal als Hintergrund das nochmal den Kern, was da im Interview war, vielleicht einfach nochmal kurz ansprechen. Also dass die ist sehr interessant, dass die mexikanische Regierung, der Bundesregierung, das vorgeschlagen hat, ein Polizeiabkommen durchzuführen. Ein Polizeiabkommen, was kann man darunter verstehen? Die Zusammenarbeit von Polizeibehörden, Austausch von Daten, Abschiebung.
Also einmal Austausch von Daten, aber natürlich auch Ausbildung von der Polizei durch deutsche Polizisten. Mexiko muss man natürlich dazu sagen, dass sowas nicht nur schon, also dass es jetzt nicht das erste Mal ist, sondern dass ja schon seit Jahren ja eigentlich US-amerikanische Polizisten oder auch Militärs, die Militärs in Mexiko auch ausbilden auch in, die Polizei in Mexiko
die auch ausbilden. USA wollen in ihrem Hinterhof die Gewalt haben. In dem Interview kam das ja auch durch, also das auch das, was mit der Drogenkartellen und mit mafiösen Strukturen in dem Land zu tun hat. Also im Prinzip ist Mexiko ja unterschwellig am Bürgerkrieg, wenn man den Benutzung von Waffen und Todesopfern betrachtet. Und es war ja auch im Gespräch, dass mit den 43 Studenten, die verschwunden sind und wo der Verdacht nahe liegt oder wohl auch Beweise gibt, das können wir jetzt hier von hier aus nicht richtig nachprüfen, aber zumindest der Verdacht nahegelegt wird auch in der mexikanischen Gesellschaft, dass die entführt wurden und von Polizei und dass die dann Kriminellen übergeben wurden. Also mafiösen Strukturen, die sie dann ermordet haben.
Wobei natürlich die Verflechtungen zwischen kriminellen Strukturen und Polizei wahrscheinlich schon eins sind. Also da gibt es wahrscheinlich nicht so Riesenübergänge.
Ja. Da ist wahrscheinlich auch mit dran schuld, weil du schon gesagt hast, die US-amerikanische Sicherheitsindustrie ist da in Mexiko sehr aktiv und die USA führen ja auch den The War on Drugs und haben darüber eigentlich die innenpolitischen Zustände noch mehr destabilisiert, als es das sowieso schon war.
Und das macht ja Mexiko mittlerweile auch, seit dem Calderón 2006, seitdem Calderón in der Macht war in Mexiko, der jetzt abgetreten ist, der hat ja damals dann ja angefangen, dann gegen die Kartelle und Drogenkriminalität halt anzukämpfen mit militärischen Einheiten, also besonders natürlich in den Grenzgebieten zu den USA. Und im Endeffekt seit 2006 gibt es mehrere Tausende von Toten, die mit diesem Krieg halt schon gestorben sind.
Aber das letzte Ereignis um die 43 Studenten, die vermisst werden, hat in Mexiko eine Welle der Entrüstung über die Zustände auch ausgelöst.
Genau. Da gibt es ja jetzt in ganz Mexiko und also gibt es ja immer wieder Märsche und Demonstrationen. Also das sind die größten seit mehr als von 30 Jahren in Mexiko oder wieder größten Demonstrationen. Und aber auch weltweit, also solidarisieren sich ja die Menschen, machen Protestaktionen vor den mexikanischen Konsulat, was auch hier in Frankfurt auch, wo übrigens wieder der Bezug jetzt hier zu Frankfurt wiederhergestellt wird.
Das Konsulat ist nämlich in Frankfurt, ja.
Genau, und da gab es nämlich auch schon einige Protestaktionen vor dem mexikanischen Konsulat. Und das war auch sehr schön, also ich war selber auch dabei und und da werden halt meistens immer Fotos von den Ermordeten gezeigt, Kerzen hochgehalten, es wird gesungen zusammen.
Ja. Und also das ist sicherlich auch ein Aspekt, dass es wohl eine Verquickung gibt zwischen dem Staat, also den staatlichen Institutionen und deren Organen wie Polizei mit mafiösen Strukturen, die das Land im Würgegriff halten und die Menschen, und das Ganze funktioniert eigentlich nur, weil auch Drogenpolitik betrieben wird und auch diese Asylpolitik, die USA, beziehungsweise die Flüchtlingspolitik oder nein, die Einwanderungspolitik, so muss man es ja nennen, so wie sie sie betreibt, die Zustände eigentlich auch in Mexiko permanent destabilisiert. Und auch da ist halt wieder, wenn die Drogen legal wären, hätten die gar keine Möglichkeiten, das Geld zu akquirieren.
Ja, und da wäre eine Lösung, die ist ja schon von vielen verschiedenen Initiativen und Organisationen weltweit ja vorgetragen hat und wie es ja eigentlich auch Uruguay ja zum Beispiel ja vorgemacht hat.
Ja, da hatten wir auch schon mal darüber berichtet in einer ABS-Magazin, damals mit dem Marcel, der jetzt leider nicht mehr hier bei uns ist, sondern nach Heidelberg gegangen ist, glaube ich, zum Studieren.
Ah ja, genau. Ja. Und da gibt's ja, wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, ja Hanf zu legalisieren, nicht so weit entfernt davon, um solche Probleme zwischen den Kartellen und diese Drogenkriminalität einzudämmen.
Ich denke, also das mit den Drogen ist sicherlich das eine. Es geht aber auch um die Einwanderungspolitik der USA, weil wenn die Leute illegal sind, die arbeiten in den USA auf Plantagen oder ähnlichen Bereichen, Dienstleistungsbereichen, wenn die illegal sind, kann man denen wenig zahlen und sie haben immer Angst davor, ausgeliefert zu werden oder beziehungsweise abgeschoben abgeschoben zu werden oder in den Knast zu kommen. Und auch darüber wird ein Haufen Geld generiert, auch in den USA und auch in Mexiko. Und auch da hat die Mafia in den Schlepperbanden, will ich nicht sagen, aber bei den Schleppern, also bei den Menschenschleppern, die die Leute von Mexiko in die USA bringen, da haben die ja auch einen Finger drin. Also auch das, wenn die ihre Flüchtlings- und ihre Einwanderungspolitik anders lösen könnten, könnte man auch erreichen, dass in Mexiko die Situation sich verändern würde und lösen würde. Aber du hattest jetzt was gesagt, ich glaube, wolltest du dahin?
Ich wollte
den Finger drauf deuten, das könnt ihr natürlich zu Hause nicht sehen. Es gibt eine Initiative vom Deutschen Handverband, die haben ja jetzt eine Trailer-Reihe in den deutschen Kinos als Vorkino, als Vorfilm, in der Vorprogramm, also Werbungsprogramm vor den Hauptfilmen gestartet, und in allen großen Kinos jetzt in der Republik gibt es einen Werbetrailer vom Handverband, und es ist zwar ein Kinofilm oder ein Kinotrailer, aber wir spielen den trotzdem mal ab, und das ergänzt dann auch ein Stück weit, was wir gerade eben besprochen haben, und danach gibt es nochmal Musik. Was hören wir danach?
Danach hören wir einen Song von Sonaganja, das ist ein Mexiker, also ein lateinamerikanischer, ich weiß gar nicht mehr, woher der genau kommt, das kann sein, aus Argentinien auch. Ja. Der ist berühmt für seine Lieder für Legalisierung von Marihuana oder von Hanf.
Che Guevara war doch auch Argentinier, gebürtiger, bevor er Kubaner wurde und danach Weltbürger.
Ja, Weltbürger, so wie wir, ne?
Ja, genau, wir Feldbürger. Okay, dann hören wir mal kurz rein in den Slot.
Wir beherrschen hier den Markt.
Was, wenn der Geldstrom versiegt?
Unmöglich. Hinter dieser Tür ist meine Geheimwaffe.
Mein Killer!
Das ist mein Mann in der Politik. Der sorgt dafür, dass Hanf niemals legalisiert wird.
Prohibition ist gefährlich. Hanfverband.de.
Ja, das ist Sonaganja mit Fumando Vamos a Casa, also rauchend gehend wir nach Hause sozusagen.
A casa.
A casa, genau. Und genau.
Aber gehen wir schon a casa? Nein.
No.
Gut, was haben wir als nächstes?
Du Spanisch ist mucho perfecto.
Mucho perfecto, genau. Ja, danke. Ach, das macht mich glücklich. Heute
ein bisschen rot.
Ein bisschen rot. Das sehe ich jetzt nicht. Zum Glück bin ich hier nur im Radio und nicht im irgendwas anderem, wo ich mich sehen könnte. Ja. Ich schaue dich an und das reicht mir. Ja. Wir wollten aber noch über was anderes sprechen, über eine Karawane. Genau. Kurz ankündigen, da haben wir jetzt noch einen Beitrag, den du mitgebracht hast.
Genau, da habe ich noch einen Beitrag mitgebracht, der wollte jetzt auch quasi irgendwie schon losgehen, aber da machen wir kurz noch mal Pause, weil da läuft nämlich gerade im Hintergrund. Genau, es geht um eine Karawane, die von Oaxaca in Mexiko losgehen soll bis nach Panama. Und zwar wird die schon seit längerem vorbereitet, in mehreren Jahren. Da werden wir auch gleich noch ein Telefoninterview hören. Aber genau, und die gehen so in die Gemeinden in ganz Zentralamerika. Und dazu hören wir erstmal einen Beitrag dazu.
Karawane Mesoamerika. Für ein gutes Leben der Menschen im Widerstand.
Wir sind diverse Gruppen aus Mexiko, Zentralamerika, Europa und den USA, die eine Karawane von Mexiko nach Panama organisieren, die 2014 und 2015 in verschiedene Gemeinden reist, die im Widerstand sind.
Eine Karawane, um die Menschen in ihrem Kampf für Land und Freiheit zu unterstützen.
Estamos enfrentando problemas serios con los megaproyectos.
Durch die Megaprojekte stehen wir ernsten Problemen gegenüber. Gemeint sind Wasserkraftwerke und Bergbauprojekte, einschließlich dem Auftreten transnationaler Firmen, die versuchen, die Idee zu verkaufen, dass nur sie sich die Ressourcen zunutze machen können oder dass sie intelligenter seien.
Como poderes económicos, ahora esas multinacionales son.
Die Firmen kommen als Wirtschaftsmächte aus Deutschland, den USA, aus Italien oder Spanien. Es sind diese großen Konzerne aus Europa und Asien, die so viele Investitionen haben. Zudem sind wir hier in einem Land, wo es fast keine rechtlichen Regelungen gibt, wo ein Ausverkauf des Landes stattfindet. Kommt her, legt euer Geld an und nehmt alles mit.
Eine Karawane, die den Widerstand stärken und eine Vernetzung fördern will.
Costa Rica hat insgesamt 45.000 Hektar Bananen und 70.000 Hektar Ananas. Alles in transnationalen Händen. Das hat die Bewohner von Cerro Piquí dazu gezwungen, dass Landbesetzung die einzige Form ist, um zu leben.
Wir haben dieses Land hier besetzt, um gleiche Chancen zu haben. Aber wie man sehen kann, sind bedauerlicherweise die großen Unternehmer Eigentümer dieses Landes und nehmen den Armen ihre Arbeit und vor allem ihr Land weg. Denn sie besitzen das Geld und sind die Eigentümer von allem, was wir in Costa Rica haben.
Mit Hilfe einer Mediathek des Widerstandes werden wir den Erfahrungsaustausch zwischen den Gemeinden fördern, die mit den fatalen Auswirkungen der Megaprojekte in ihrem Alltag konfrontiert sind oder die es geschafft haben, solche Bauvorhaben zu stoppen.
Diese enorme Invasion und die Installation, ohne die Gemeinden zu fragen, ob sie das möchten oder nicht, haben zum Teil Leben gekostet. Leben, das heißt Menschen, die jetzt nicht mehr da sind. Und auf diese Weise sind auch wir verantwortlich.
Diese Art von Projekten und die Konzessionen haben einen ernsthaften Konflikt in unseren Gemeinden hinterlassen. Bis heute gibt es hier in San Juan Pueblo einen Konflikt wegen dem Bau eines Bergbauprojektes. Von Dezember 2013 bis Februar 2014 gab es genau aufgrund dieses Konfliktes 5 Morde in unserer Gemeinde.
Eine Karawane, die Kämpfe dokumentieren und verbreiten will.
Wir wollen die Menschenrechtsverletzungen und die Umweltzerstörung dokumentieren und mit Hilfe der Medien und unseres internationalen Netzwerkes von Kollektiven verbreiten und anprangern. Wir möchten aber auch die kreativen Widerstandsprozesse der Gemeinden und die Alternativen, die sie aufbauen, bekannt machen.
Wir lassen uns nicht von der Angst dominieren. Wir treten dem entgegen. Compañeros und Compañeras, der Widerstand ist unsere beste Waffe im Kampf. Denn auf diese Weise zeigen wir unsere Rebellion und unsere Wut. Aber dabei belassen wir es nicht, sondern wir haben angefangen, uns und unseren Widerstand zu organisieren.
Als Zapatistas denken und sehen wir, dass es besser und dass es möglich ist, in Autonomie zu leben, wo das Geld nicht das Leben organisiert. Die Selbstregierung, die Praxis, gehorchen zu regieren, wir sehen, dass das die gesündere Form ist, um zu leben.
Eine Karawane zur Förderung von Austausch und Wissen.
In Workshops wollen wir die Menschen befähigen, in Eigenregie Medien wie Zeitschriften, Internetseiten, Video und Radio zu produzieren, um autonom aus ihrer Sicht zu berichten. Und schließlich wollen wir Kenntnisse zu sachgerechten Technologien austauschen, die vor Ort nützlich, finanzierbar, sozial gerecht und ökologisch nachhaltig sind. Im Sinne eines freien und autonomen Lernens wollen wir Workshops zu fahrradbetriebenen Maschinen wie Maismühlen, Solarkochern oder Komposttoiletten durchführen. Dabei geht es um Praktiken, die die Selbstbestimmung und die lokale Gemeinschaft stärken, mit dem Ziel, sich das Buen Vivir, das gute Leben, wieder anzueignen.
Für uns Compañeras vom Netzwerk für Menschenrechte ist es eine Ehre, heute hier in Opalaca zu sein. Ihr lehrt uns eine Form des Buen Vivir, des guten Lebens, das nichts mit dem Wohlstand zu tun hat, den sie uns verkaufen wollen. Die andere Seite der Welt muss verstehen, dass ihr Strom, ihr Zement, ihre Flachbildschirme, ihre hochentwickelten Handys vielleicht nicht die Art von Entwicklung sind, die wir auf dieser Seite der Welt aufbauen wollen. Es gibt andere Formen zu leben, mit einem ästhetischen Lebenssinn, einem Gemeinschaftssinn im Leben, Formen, die weit von den Standards entfernt sind, die uns der Westen aufzwingt.
Beim Konzept des Buen Vivir, das in vielen Dörfern bereits praktiziert wird, geht es um eine klare Orientierung im Allgemeinwohl und der Bewahrung der Natur, um die gegenseitige Unterstützung, die Stärkung der kommunitären Autonomie, die Verteidigung der Menschenrechte, die Gleichberechtigung der Geschlechter und das Recht auf echte demokratische Partizipation bei allen Angelegenheiten, die die Bevölkerung vor Ort betreffen.
Eine Karawane für das gute Leben der Menschen im Widerstand.
Mehr Informationen, Fotos, Videos und Möglichkeiten, die Karawane zu unterstützen, findet ihr im Internet, unter anderem bei transgalaxia.org.
Genau, das war der Beitrag und nicht die Musik dazu. Wir haben jetzt einen Telefon-Gasthörer sozusagen. Die Momo, sag doch mal Hallo.
Hallo.
Hallo Momo.
Genau, und genau, das war jetzt der Beitrag zu der Karawane in Zentralmexiko. Und Momo, ihr seid ja momentan ja mitten in den Vorbereitungen, um das Geld zu sammeln, um so einen genannten Bus zu kaufen. Erzähl doch einfach mal drüber.
Okay, also wir haben ja jetzt die Standpunkte, die Gemeinden, wo wir hinfahren wollen, die haben wir jetzt im Sommer mehr oder weniger klar gemacht, und seit ungefähr 5 Wochen läuft eine Spendenkampagne, eine Crowdfunding-Kampagne. Damit wollen wir das Geld halt für ein Transportmittel zusammenbekommen, um in die Gemeinden fahren zu können. Und dank der Solidarität ganz vieler Menschen haben wir es geschafft, die erste große Hürde zu nehmen, um den Bus zu kaufen zu können oder vielleicht auch mehrere Fahrzeuge davon kaufen zu können. Und die zweite Etappe, die geht noch bis zum 9. Januar. Wenn wir das Geld noch zusammenkriegen, dann wollen wir das dafür nutzen, um den umzubauen zu einem mobilen Laboratorium, also sprich eine Radioantenne mit an Bord zu haben, Solarpanels noch einzubauen, um einfach praktische, sachgerechte Technologien und praktische Medienwerkzeuge mit auf den Weg zu nehmen.
Radioantenne, das macht uns natürlich als Radioleute hier. Habt ihr auch die Absicht, damit Programme zu senden, oder ist das Radio jetzt eher in Bezug auf die allgemeinen Kommunikationsmittel gemeint?
Na, die Idee ist halt, in den Gemeinden praktische Workshops, Radio-Workshops zu machen. Wir sind ja eine Woche jeweils in einer Gemeinde und bieten dort die verschiedenen Workshops an und dokumentieren. Und auf die Art und Weise durch die Radioantenne wollen wir halt eine Sendung, eine Woche lang Live-Sendung machen. Das soll so aussehen, dass interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die am Radioarbeit interessiert sind, tagsüber Interviews machen und sich überlegen, was sie dann abends bei der Sendung, bei der vielleicht eine einstündige Sendung, wen sie als Studiogast noch einladen, vorher schneiden, sodass sie halt einfach alle praktischen Elemente, alle praktischen Schritte, was dazugehört, ein Radio zu machen, kennenlernen und danach dann vielleicht sich auch entscheiden, ein eigenes Radio Communitario, was bei uns wie freien Radio ist, ein eigenes freies Radio halt in der Region haben zu wollen.
Also auch Radio X kann sich damit einreihen. Und wenn ich höre, was ihr da macht, was wir hier so in Frankfurt so selbstverständlich hinnehmen und einfach auch genießen können, das ist natürlich schon eine tolle Sache, dass das nicht nur für uns, sondern auch für andere eine Möglichkeit ist, sich auszudrücken und sich zu organisieren. Aber du hast gesagt, dank der Menschen, die das mit unterstützen, was kostet das? Wie viel Geld müsst ihr da auf die Beine stellen, um so einen Bus und dieses Equipment euch leisten zu können oder den Menschen bescheren zu können?
Also wir haben 12.700 haben wir zusammen. 14.900 brauchen wir, um genau zu sein, 14.938. Uns bleiben noch 28 Tage dafür. Und also die 10.000 Euro sind quasi für den Kauf von Transportmitteln angedacht und die restlichen 4.000, um halt das entsprechende Infrastruktur und das entsprechende Material kaufen zu können, um den Bus halt entsprechend umbauen zu können.
Da fällt mir, stellt sich mir die Frage, oder eigentlich stellen sich mir zwei Fragen. Einmal, warum jetzt genau noch 28 Tage? Also wird das dann die Reise dann losgehen? Und die andere Frage ist, wie habt ihr die Kontakte zu den Gemeinden aufgebaut?
Okay, die erste Frage ergibt sich daraus, dass man bei der Crowdfunding-Kampagne, wo wir das machen, bei Goteo, da kriegt man 40 Tage. Und wenn diese 40 Tage abgelaufen sind, bis dahin muss man das Geld zusammen haben. Bis dahin wollen wir das Geld zusammen haben, Und wir wollen im Frühjahr nächsten Jahr aufbrechen. Das heißt, es finden jetzt schon kleine Karawanen innerhalb von Mexiko statt, die nochmal gezielt in Gemeinden gehen, die Erfahrung im Widerstand gegen Megapolitik haben, um dort Interviews zu machen, das Wissen, die Erfahrung halt mitzunehmen in Form von Radiosendungen, von Videos, um sie dann mitzunehmen in die Gemeinden, in die wir fahren, und dort halt mit den Kompass dort auszutauschen, sodass sie halt auch von den Erfahrungen in Mexiko profitieren können. Und die andere Frage, der Kontakt zu den Gemeinden hat sich so ergeben, zum einen durch Freunde, also ich war von November bis August dieses Jahres, war ich halt in Zentralamerika unterwegs, hatte zum Teil Kontakte über Freunde, die wiederum politisch engagiert sind, mit denen wir gemeinsam überlegt haben, welche Regionen, wo sind die Kämpfer am härtesten gegen Megaprojekte in den jeweiligen Ländern, und die dann Vorschläge gemacht haben, woraufhin ich dann in die Gemeinden gefahren bin, das Projekt der Karawane vorgestellt habe und was eigentlich in allen Orten, wo wir waren, herzlich willkommen war und für viel Freude und auch Aufregung gesorgt hat, weil allein dieses Gefühl, dass es halt Leute gibt, die sich für die Kämpfe interessieren, eines Dorfes, wo 500 Bewohnerinnen leben oder einer anderen Gemeinde, die seit 10 Jahren im Widerstand ist, das hat halt einfach den Menschen dort unten schon ganz viel Kraft gegeben und insofern geben wir jetzt erst recht viel Gas, um die Karawane dann auch wirklich auf den Weg zu bringen und nächstes Jahr dann halt in diese Gemeinden gehen zu können und unsere Erfahrungen austauschen zu können, zu dokumentieren und Workshops zu machen.
Das bringt mich auf eine andere Frage. Also wenn das Gemeinden sind, die ja auch im Widerstand sind, dann stellt sich ja nicht die Frage unbedingt danach, ist das denn so ohne weiteres erlaubt, Radiosendungen auszustrahlen? Also hier in der BRD gibt es da ganz restriktive Maßnahmen und auch, ich weiß auch, was die Lizenz jetzt von unserem Radio anbetrifft, ist das nicht so ohne weiteres zu sagen, ich stelle mich jetzt hin und belade einen Bus, ich weiß nicht, wie das in Mexiko ist und vor allen Dingen besteht ja nicht auch die Gefahr, dass es da Aktionen dagegen gibt von staatlicher Seite, um euch da aufzuhalten?
Ja, wir sind eine ganz klar politisch ausgerichtete Karawane. Wir fahren in Regionen, die von Repression betroffen sind. Dafür müssen wir uns ein Sicherheitskonzept überlegen. Das eine, das zum einen darin besteht, ein Netzwerk von internationalen Menschen zu haben, die Karawane begleiten und gegebenenfalls Aktionen machen können bei den Botschaften, bei den entsprechenden Stellen. Und zum anderen halt mit Menschenrechtsvertretungen, mit Menschenrechtskollektiven und Medienkollektiven vor Ort so eng zusammenzuarbeiten, dass wir in jedem Land quasi von einer lokalen Gruppe begleitet werden und halt, ja, zum Teil halt in die Offensive gehen und das bewusst präsent machen und hoffen, dass wir so einfach Repressionen vermeiden können.
Das heißt, ja, habt dann noch eigentlich große Vorbereitungen zu treffen, bevor ihr dann nach Mexiko oder ihr startet ja in Mexiko und werdet ihr dann bis nach Panama reisen?
Genau. Wir werden 6 Monate unterwegs sein, einen Monat in jedem Land. Und da wir nicht in alle Gemeinden gehen können, die im Widerstand sind, haben wir uns für 2 Orte pro Land entschieden und werden dort jeweils dann eine Woche sein. Es sind noch viele, viele kleine Schritte, aber es macht auch gerade sehr viel Spaß zu sehen, wie die Karawane einfach wirklich von Tag zu Tag konkreter wird, wie wöchentlich halt neue Ideen von neuen Leuten halt reinkommen, die sich der Karawane anschließen wollen. Und ich denke, sie wird sich in dem Monat noch um einiges verändern, erweitern und wir sind gespannt.
Wie viele Personen sind denn bei euch denn überhaupt aktiv? Ihr seid ja wahrscheinlich auch immer in Kontakt mit Personen, die ja vor Ort sind in Zentralamerika. Wie viele seid ihr denn dann insgesamt?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ich versuche das immer mit einem Baumstamm zu beschreiben. Also wir sind ein harter Kern von 7, 8 Leuten. Davon ist die Mehrheit. 5 Leute sind halt Mexikaner, Mexikanerinnen, eine Kompa aus den USA und ich. Um diesen ganz harten Kern gibt es verschiedene Kollektive, wie hier in Deutschland, das Ökumenische Büro oder das Informationsbüro Nicaragua, die Gruppe Alerta das, oder Transgalaxia e.V. oder die Oase. So gibt es halt auch in den USA verschiedene Kollektive, die sagen, sie möchten ein bisschen intensiver drinne sein und das Ganze mit voranbringen. Und darum gibt es wiederum einen noch größeren Unterstützungskreis von Leuten, die dann gezielt nach ihrem Ermessen die Karawane mit unterstützen. Also ist schwer zu sagen.
Ihr hattet ja jetzt nochmal gesagt vorhin, dass es fehlt noch Geld. 28 Tage sind noch offen und in der heutigen Zeit hat ja jeder auch eigentlich einen Internetauftritt. Wie kann man, wenn man jetzt gesagt hat, okay, ich finde das interessant, ich möchte mich informieren, vielleicht will ich da auch was unterstützen. Was muss man da als geneigter Radio X-Hörer tun, um sich da Informationen zu besorgen?
Also man kann entweder es gibt 2 Möglichkeiten. Das eine ist, man gibt Karawane, also auf Spanisch ist es allerdings Karawane para el buen vivir.
Nochmal ganz kurz.
Karawane.
Ja.
Para el buen vivir. Mhm. .wordpress.com Oder die einfache Variante, man gibt transgalaxia.org ein. Das ist ein Kollektiv, was wir hier haben. Und da gibt es deutschsprachige Informationen. Und von dort aus wird man dann auch auf die andere Seite verlinkt. Transgalaxia mit x.org. O-R-G.
Aber man kann
dort
ja euch
auch... weitere Informationen. Und auf der Webseite von der Caravana gibt es einen deutschsprachigen Blog, eine deutschsprachige Unterseite, wo nochmal die einzelnen Gemeinden, die Projekte der Gemeinden vorgestellt sind, wo die Route nochmal dargestellt ist, wo unsere Motivation in zwei Aufrufen, die erfolgt sind, halt nochmal beschrieben wird. Eine Mediathek mit spannenden Links zu Radiosendungen und Videosendungen.
Und auch, ja. wo man sein Geld hintun kann, wenn man möchte.
Und von dort aus findet man auch die Aufforderung oder den Link, wie man Geld spenden kann. Falls Sie jetzt nicht direkt über goteo.org, das ist die Crowdfunding-Seite, goteo.org, das Projekt heißt Laboratorio Ambulante. Falls ihr das so nicht direkt findet, könnt ihr auch gerne über Transgalaxia spenden. Und wir vermitteln es dann, überweisen es dann weiter an die
Spendenkammer. Habt ihr als deutsche Gruppe hier noch einen eigenen Auftritt? Oder ist das Transgalaxia.org?
Na, wie gesagt, transgalaxia.org. Das ist okay.
Tut mir leid, ich brauche manchmal ein bisschen länger, bis ich so was verstanden habe. Deswegen muss ich manchmal öfters nachfragen.
Ja, dann danke ich dir, Momo, dass es doch noch geklappt hat mit dem Interview. Unsere Zeit
auch
ist
von meiner Seite
schon so gut wie wieder zurück. Ja. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal oder wir telefonieren nochmal.
Gut.
Und danke dir. Und viel Spaß auf jeden Fall in zentraler Mexiko. Du wirst wahrscheinlich auch bald dann rüberfliegen.
Zentralamerika.
Ja.
Von Mexiko bis nach Panama. Ja. Vielleicht als kleiner Hinweis, vielleicht könnt ihr es auf eure Radio-Website, könnt ihr vielleicht den Link mit draufschreiben, dann ist es vielleicht am einfachsten für die Leute, das nochmal nachzuverfolgen,
okay.
Wo sie sich weiter informieren können. Okay, ich danke euch. Ne?
Vielen Dank, danke dir auch. Also toi, 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 viel Erfolg für euch.
Na, danke.
Danke auch, ciao.
Einen kurzen Abschied hat der Kollege angemahnt. Stimmt, nächste Woche ist der 17. Da findet wieder ABS-Magazin in der Zeit von 16 bis 17 Uhr statt. Und hier geht's gleich weiter mit, im Studio waren der Andi und
der Nils.
Und jetzt geht's gleich weiter mit Wahllos im Virus, mit Virusmusik. Und
verstehst du die Welt nicht mehr?
Ich hab's falsch angesagt, aber der Kollege wird's gleich richtig rücken. Tschüss.